bin Thomas, Pronomen er, ihm, und erzähle jetzt noch mal ein bisschen was zum Thema Begriff Abolitionismus, noch mal ganz kurz vielleicht auch die Herkunft unserer Gegenwart. Der Abolitionismus, sozialwissenschaftlicher Begriff, wurde dann auch in die Kriminologie und im strafrechtlichen Bereich übernommen. Die Wurzeln des Abolitionismus als Kernstrategie zur Abschaffung von Unterdrückung von Menschen ist ja eigentlich entstanden im Zusammenhang mit der Sklaverei, also ganz lange her, 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, und wurde dann eben transferiert in den Bereich der Strafrechtswissenschaften. Die Idee ist, wie du ja schon gesagt hast, nicht neu, sondern mittlerweile seit 50, 60 Jahren, dass Gefängnisse keine Lösungsstrategien sind. Und das war die kritische Kriminologie der 70er Jahre, die angefangen hat, das in Frage zu stellen. Also Kriminologie beschäftigt sich ja mit einer wissenschaftlichen Analyse von der Entstehung von delinquentem Verhalten, also von Verhalten, das von sozialen Normen in strafrechtlich relevanter Weise abweicht. Und die Standardkriminologie sagt halt eben, also es gibt da so schon die typischen Klischees, in der Regel sozial randständige Milieus angebliche, Armut, prekäre Lebensverhältnisse. Und die kritische Kriminologie hat gesagt, wir können halt eben nicht stehen bleiben, dabei Individuen zu bestrafen, sondern müssen das System in den Blick nehmen. Und schon in den Anfangsjahrzehnten, also in Deutschland wäre das Professor Sack in Hamburg, Professor Feest in Bremen, wurde sehr stark gemacht die Idee, dass Gefängnisse die Probleme, die sie vorgeben zu lösen, halt eben nicht lösen, sondern dass das menschliche Leid unterm Strich sogar vergrößert wird als das, was vorher bestanden hat. Und deswegen setzen abolitionistische Bewegungen auf Alternativen. Transformative Justice und Restorative Justice wären da so die Kernbegrifflichkeiten. Restorative Justice meint dann sowas wie wiederherstellende Gerechtigkeit. Das heißt, es geht ja nicht darum, auch Anarchistinnen und Anarchisten geht es nicht darum, was ja uns gerne vorgeworfen wird, dass dann in einer anarchistischen Gesellschaft Raub, Mord, Vergewaltigung und das Recht des Stärkeren herrscht, sondern es geht ja schon darum, dass wir andere Menschen zum Beispiel nicht körperlich und nicht seelisch verletzen. Aber was tun, wenn es dann doch zu solchen Verletzungen kommt? Also wir werden ja nicht in Utopia leben, wo alle Menschen in Liebe und Harmonie, das ist so wünschenswert wäre es, aber ist ja eher unwahrscheinlich, was ist dann zu tun, wenn es konkrete Konflikte zwischen Menschen gibt. Wir haben das ja auch in der linken Szene, es gibt ja dann so transformative, also so Transformative Justice wären das dann so Ansätze, um halt eben bei Konflikten allen Seiten gerecht zu werden, der betroffenen Person, der Person, die als Täterin oder Täter gilt, aber halt insbesondere natürlich auch dem sozialen Umfeld, weil Verletzungen geschehen halt eben nicht im luftleeren Raum und sind nicht losgelöst, wie es halt eben unsere Strafjustiz gerne macht, von den sozialen Bedingungen. Soziale Bedingungen werden zwar vor Gericht, wir waren gerade am Freitag in dem Prozess, hier im Amtsgericht durchaus berücksichtigt, also wenn eine Person drogenabhängig ist, da wird die Drogenabhängigkeit in der Regel strafmildernd berücksichtigt, wenn diese Person in sozial prekären Lebensverhältnissen aufgewachsen ist, wird auch das strafmildernd berücksichtigt, aber rein individuell auf diese Person bezogen. Da ändert sich an den Strukturen, aus der dieser Person kommt, gar nicht, interessieren eigentlich auch gar nicht und werden auch in Zukunft so fortbestehen, wie sie zum Zeitpunkt der Verurteilung dieser Person bestanden haben. Was ist die Rolle von Polizei und Gefängnissen? Das ist auch so eine These, also alle Menschen, alle Strukturen, alles hat irgendeine gewisse Rollenfunktion. Das heißt, eine Rolle meint eine bestimmte soziale Position oder Situation, und Rollen definieren auch, wie wir uns verhalten. Also Beispiel klassisch, wir waren im Gerichts, da hat jede dort im Saal sitzende Person oder stehende Person ihre Rolle. Die Richterin-Person da vorne in ihrem schwarzen Talar, die staatsanwaltschaftliche Person, der Anwalt, oder die Anwältin, die angeklagte Person, an alle Personen gibt es eine bestimmte Rollenerwartung. Und solche Rollen sollen Gemeinschaft strukturieren helfen. Und die angeklagte Person hat aus gesellschaftlicher Sicht die Rollenerwartung, die halt eben an eine Bürgerin oder Bürger gerichtet wird, gesamtgesellschaftlich einfach dadurch gebrochen, dass sie von Seiten der Staatsanwaltschaft das geltend gemacht, Gesetze gebrochen hat. Die Gefängnisse und Polizei sind dabei zentrale Institutionen des Überwachungs- und Kontrollsystems, und sie sollen die gesellschaftliche Ordnung ja im Wesentlichen aufrechterhalten. Und die Gerichte sind gewissermaßen Mittel zum Zweck. Die Polizei macht geltend, eine Person hat eine Norm verletzt, die Person wird vor Gericht gestellt. Das Gericht ist gewissermaßen dieser Katalysator und schickt die Person in vielen Fällen und in viel zu vielen Fällen eben ins Gefängnis. Wir hatten am Freitag einen Prozess besucht, da ging es dann um den Diebstahl von Fleisch und Fisch. Augustina heißt dieses Lokal, das ist irgendwie in der Oberau, also hier in Freiburg. Der ist da in den Keller eingestiegen, hat noch für 120 Euro, glaube ich, Alkohol geklaut, stand noch ein E-Bike rum, das hat er auch noch mitgenommen. Dann war er noch an der Oase, der Notunterkunft, und hat dann im Streit wohl eine Person einen Fußkick versetzt, die dann einige Stufen runterflog. Und dafür hat er dann 1 Jahr 6 Monate an Haftstrafe bekommen. Das heißt, das Gericht hat hier die ihm zugesprochene Funktion, nämlich ein bestimmtes strafrechtliches Verhalten zu ahnden, entsprechend umgesetzt. Und die Person kann natürlich noch Rechtsmittel einlegen, aber die wird halt einfach jetzt fast 1,5 Jahre im Gefängnis bleiben, ohne dass sich irgendetwas an der Situation des Gefangenen noch an der Situation, aus der er stammt, ändern wird. Wem dient diese Institution, Gefängnis, Polizei und Justiz insgesamt? Sie dienen letztlich der Aufrechterhaltung nicht nur der Ordnung, sondern sie dienen den Kapitalinteressen. Sie dienen den Menschen, die halt eben in unserem staatlichen Gefüge Inhaberinnen oder Inhaber von Macht sind. Und besonders betroffen von Gefängnis und Strafjustiz im Allgemeinen und im Speziellen sind eben bestimmte Milieus oder Klassen. Es ist in der Regel das Proletariat, das halt sich in den Knästen. Ganz selten findet sich im Gefängnis auch mal eine Person der Oberschicht, gelegentlich auch noch der Mittelschicht, aber zu 85-90% würde ich sagen, ist es halt eben das Proletariat. Und wir haben auch eine sehr rassistische Form von Justiz. Das heißt, wenn wir in die Gefängnisse gucken, haben wir aktuell so einen Migrationsanteil von 80%, manchmal auch 70%. Insbesondere in den westdeutschen Gefängnissen, in den ostdeutschen Gefängnissen, manchmal noch etwas niedriger, aber auch da gleicht es sich an. Das heißt, da finden wir in den Gefängnissen auch überproportional gesehen an der Gesamtbevölkerung Menschen eben aus Migrantenmilieus. Die sind auch ganz besonders betroffen von Polizeigewalt zum Beispiel im Alltag. Das gehört nämlich auch mit zur abolitionistischen Idee. Da geht es ja nicht nur um Abschaffung von Gefängnissen, sondern im Kern ja auch Strafjustiz und dann letztlich auch der Polizei. Besonders betroffen von Polizeikontrollen, von gewaltförmigen Polizeikontrollen, sind eben Menschen, die als nicht mitteleuropäisch gelesen werden. Das sind die Menschen, die dann eben besonders häufig nicht nur körperliche, einfache Gewalt, sondern bis zur Tötung durch die Polizei erleben. Und eine abolitionistische Bewegung setzt sich ein für die Abschaffung von Gefängnissen, aber auch für die Abschaffung von Polizei. Und dem Abolitionismus geht es im Gegensatz zu Reformideen, die es ja immer gab und gibt, um eine radikale Abschaffung. Reformideen verbleiben letztlich innerhalb des bestehenden Systems. Reformideen sagen, es gibt bestimmte Normen, die ja tatsächlich auch Sinn machen. Also wir haben im Grundgesetz stehen Menschenwürde, Unverletzlichkeit der Wohnung, wir haben stehen Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit. Aber wir wissen alle, dass diese Grundrechte im Alltag regelmäßig verletzt werden. Und eine reformerische Ansätze sagen, wir müssen einfach die Realität zwingen oder die Protagonistinnen in der Realität zwingen, sich an diese Normen zu halten und dann ist alles gut. Aber die abolitionistische Idee geht halt eben einen Schritt weiter und sagt, die Einhaltung dieser Normen innerhalb dieses bestehenden Systems würde zum einen nicht gelingen, denn die Verletzung der Normen ist gewissermaßen systeminhärent, also dieses System kann nicht ohne diese Regelverletzungen zum Beispiel auch durch die Polizei leben. Und deswegen bedarf es einer grundlegenden Veränderung, die eben auf Abschaffung von Staat, idealerweise damit aber auch von Polizei und Justiz abzielt. Was sind Alternativen zu Strafen und Menschen ins Gefängnis sperren, Menschen die Freiheit entziehen oder körperliche Strafen, körperliche Maßregeln? Alternativen wären eine Form von Fürsorge, also erstmal eine Form natürlich von Prävention. Also wenn wir jetzt eben Menschen sehen, die Ladendiebstähle begehen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, dann wäre es vielleicht einfach mal ein Ansatz, dass diese Menschen einfach dabei unterstützt werden, auf andere Art und Weise zu ihren Lebensmitteln zu kommen. Ein Punkt noch zur Ergänzung zu dem, was du vorhin gesagt hast mit den Diebstählen. Das Problem ist, wenn Menschen mehrere Diebstähle hintereinander begehen, auch wenn es kleine Diebstähle sind, also 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, dann wird das in der Regel als gewerbsmäßiger Diebstahl angeklagt und ist dann von der Strafhöhe auch gleich viel deutlicher ausgeprägt. Gewerbsmäßiger Diebstahl deshalb, weil wenn Menschen zumindest um teilweise ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, Diebstähle begehen, dann mögen die Diebstahls die Beträge auch noch so gering sein, mögen also wirklich hier ein Drogerieartikel bei dem einen waren 26 Euro ungerade, dann ist das gewerbsmäßiger Diebstahl. Also gewerbsmäßiger Diebstahl meint nicht, ich klaue hier im Millionenbereich irgendwelche Sachen und mache mir hier ein schönes Luxusleben auf Mallorca, sondern es reicht schon, eine Jogginghose klauen, noch ein paar Schuhe klauen und noch ein bisschen was zu essen im Supermarkt und ich bin wegen gewerbsmäßigen Diebstahls vor Gericht. Genau, Prävention, dann geht es um Fürsorge und insbesondere um eine kollektive Verantwortung. Und wenn wir von Abolitionismus hier sprechen, das wird nachher sein an dem Beispiel, das ich mitbringe, dann klingt es ja sehr abstrakt und vielleicht auch gar nicht zu unserer Welt gehörig. Aber ich vermute mal, alle oder fast alle hier in diesem Raum bewegen sich in linken Kontexten und haben vielleicht schon erlebt, wie es zu sozialen Konflikten kam, die in Fällen, wo es dann vielleicht gar nicht mehr ging, von allen Seiten mit Ausschluss der Person geahndet wurde, in Anführungsstrichen. Und die Frage ist natürlich, gibt es Möglichkeiten unterhalb von solchen Ausschlüssen? Und welche Arbeit wird von einem Kollektiv, von einem Umfeld verlangt, in dem sich Menschen bewegen, die dann ausgeschlossen werden, um solche Ausschlüsse zu verhindern? Es zu individualisieren und zu sagen, diese eine Person ist schuld an allem, tut letztlich nichts anderes als die Straflogik des Systems, das wir möglicherweise, wie wir hier im Raum sitzen, weitestgehend ablehnen, zu perpetuieren, einfach fortzuschreiben, einfach zu übernehmen und zu kopieren. Und ich finde, für eine linke Strukturen oder linke Strukturen, die dem emanzipatorischen Gedanken sich zumindest so von der Idee her verpflichtet fühlen, sollte es andere Wege und Strukturen geben.